man sollte eben nicht nur gegen etwas sein, sondern für etwas sein und sich als Teil dieses gemeinsamen Kampfes begreifen. Also ich sehe immer gerade diese Klimagerechtigkeitsbewegung, die kämpft ganz viel und sehr auch teilweise militant und stark. Und ich bewundere die Menschen auch, die das machen. Das erinnert mich auch an frühere Kämpfe an der Startbahn West oder an Wackersdorf. Aber wo sind die Schritte hin zu einer konkreten Alternative? Und da sehe ich eben auch die Bewegung, zum Beispiel jetzt die Zapatistas, die hierher gekommen sind und gesagt haben, wir müssen gedanklich und praktisch zusammenwachsen und uns aufeinander beziehen. Und das finde ich eben so das Wichtige, also dass wir wirklich auch uns Strukturen aufbauen, die längerfristig wirken und nicht nur an einzelnen Projekten uns abarbeiten, sondern dass wir eben wirklich dieses Gerüst uns aufbauen, Kommunen, Räte, Akademien und so zu einer wirklich gemeinsamen Bewegung werden, die den Kapitalismus und das Patriarchat weiter zurückdrängt.
Also man kann Rojava schon so in eine Tradition stellen mit Versuchen der gesellschaftlichen Veränderung, der revolutionären gesellschaftlichen Veränderung. Also wenn wir schauen, was ist 1870, 71 mit der Pariser Kommune passiert, was ist 1917 nach der bolschewistischen Revolution passiert, was ist 1936 in Spanien passiert oder was ist 1973 in Chile und mit Allende passiert. Also das bestehende System in all seiner Unterschiedlichkeit war sich immer sehr schnell einig, okay, diese Projekte der Alternative müssen platt gemacht werden, weil dann die Menschen sehen könnten, dass man Gesellschaft auch anders organisieren kann.
Hallo und herzlich willkommen zum Was tun Podcast. Hier sprechen wir über linke Strategien und darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin und Inken, und wir sprechen beide viel über politische Strategien und machen diesen Podcast, um die Überlegungen mit euch zu teilen.
Ja, jetzt sind wir ja am Ende des Jahres und da schaut man ja irgendwie auch nochmal zurück, was ist politisch so passiert. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ja sich sicher auch irgendwie so ein bisschen in dem Podcast auch widerspiegelt, ist, dass es ganz viele unterschiedliche Themen gibt, zu denen in der Linken gearbeitet wird. Und ja, dabei manchmal so das große Projekt oder der Blick fürs Ganze eher in den Hintergrund tritt und man für sich gar nicht mehr so klar hat, was ist eigentlich, wie stellen wir uns eigentlich die linke Gesellschaft vor, was ist unsere Vision oder unsere linke Utopie?
Mhm. Ja, und da gibt's ja auch gerade in Deutschland jetzt nicht die allerbesten Beispiele, auch jetzt zum Beispiel für so einen staatlich organisierten Sozialismus oder sozusagen Sozialismus, der über einen Zentralstaat funktioniert, der jetzt irgendwie auch nicht zur befreiten Gesellschaft geführt hat. Genau, und deswegen sprechen wir heute über Kurdistan als reale Utopie. Kurdistan, das ist ein Gebiet in der Türkei, dem Irak, dem Iran und Syrien. Viele kennen ja den Begriff Rojava, das ist der Teil von Kurdistan in Nordsyrien. Vielleicht kennt ihr auch die Städte Kobane und Afrin aus den Nachrichten oder auch aus linken Diskursen. Und das ist einfach ein Gebiet, auf dem viele Kurdinnen leben und wo es vor allem in Irak und in Nordsyrien, also Rojava, Autonomieregionen gibt. Und da ist es so, dass nämlich die kurdischen Armeen es geschafft haben, in Nordsyrien sowohl den IS, aber auch Assad zurückzudrängen und dann dort eine andere Gesellschaftsform etabliert haben.
Genau, bei dem Projekt ging es nämlich nicht darum, einfach jetzt statt dem syrischen Staat oder dem irakischen Staat einen kurdischen Staat aufzubauen, sondern tatsächlich eine ganz andere Gesellschaftsform anzustreben, die eben basisdemokratisch organisiert ist und sich so diesen Werten von eben Demokratie, Feminismus, aber auch Ökologie verpflichtet.
Mhm, genau, und das entlang oder so ein bisschen nach dem Vorbild von den Schriften von Abdullah Öcalan, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, der so ein Projekt des demokratischen Konföderalismus entworfen hat. Mit diesen drei Säulen, die Valentin gerade genannt hat, Feminismus, Ökologie und Demokratie. Und genau, so verwalten sich da halt ganz viele Kommunen, die sich dann auch nochmal sozusagen stärker zentral zusammenfassen. Das erklären wir im Podcast auch nochmal genauer, wie das funktioniert selbst.
Genau, und jetzt in dieser Podcast-Folge wollen wir fragen, was die Linke in Deutschland davon lernen kann, was wir von Rojava lernen können, was wir tun können, um diese linke Utopie in Kurdistan zu unterstützen. Und über diese Fragen sprechen wir mit Kerem Schamberger und Anja Flach.
Genau, Kerem ist Aktivist aus München. Kerem hat bei der Bundestagswahl auch für die Linke kandidiert und das war vor allem auch sehr bekannt für einen Blog, den er schreibt zu den Entwicklungen in Nordsyrien. Er ist bekennender Kommunist und dafür droht ihm in Bayern auch tatsächlich sogar ein Berufsverbot an den bayerischen Unis. Und wir freuen uns riesig, dass er heute im Podcast ist und sein ganzes Wissen, aber auch einfach seine schlauen Gedanken zu Kurdistan mit uns teilt.
Genau, und Anja Flach ist nicht weniger spannend. Sie war 1995 bis 1997 als Internationalistin in den Bergen Kurdistans und teilte dort das Leben von Guerilla-Einheiten der kurdischen Befreiungsbewegung. Und genau, auf Basis ihrer Tagebuchaufzeichnung aus dieser Zeit ist dann ein Buch entstanden, das heißt Ein anderes Leben, 2 Jahre bei der kurdischen Frauenarmee, was wir euch auch sehr empfehlen würden, da mal reinzuschauen, wenn euch das Thema interessiert. Kerem und Anja waren immer mal wieder vor Ort und kennen sich daher sehr gut aus mit dem Thema Kurdistan und berichten jetzt in der Podcast-Folge von ihren Erfahrungen und ja, beantworten die Frage,
was wir eigentlich von dieser linken Utopie lernen können. Viel Spaß beim Zuhören.
Viel Spaß.
Hallo Kerem, hallo Anja.
Hallo.
Hi.
Hi, schön, dass ihr heute bei uns im Podcast dabei seid.
Genau, und wir starten auch direkt. Und zwar ist unser Thema ja heute Rojava bzw. Kurdistan. Und wir wollen euch direkt zum Anfang fragen, wie das bei euch angefangen hat, dass ihr euch eigentlich für dieses Thema interessiert habt.
Genau, also vielleicht ganz zu Beginn, bevor wir diesen Podcast starten, will ich sagen, dass wir diese Diskussion, die wir heute haben, ja nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern wirklich während Kurdinnen und Kurden und andere im Nahen und Mittleren Osten ganz massiv verfolgt werden. Also diese Woche sind allein 3 politische Gefangene in der Türkei, Galip Gezer, Halil Güneş und Abdulrezak Suyur, in türkischen Gefängnissen nach jahrzehntelanger Haft teilweise gestorben. Und ich glaube, man sollte das immer im Kopf haben und auch an diese Menschen gedenken, wenn wir jetzt die nächsten 30, 40 Minuten zuhören. Ich beschäftige mich eigentlich schon seit Anfang der 2000er Jahre mit der kurdischen Freiheitsbewegung. Besonders intensiv ist es geworden nach 2011. Damals habe ich eine Delegationsreise nach Van gemacht in Nordkurdistan und habe gesehen, was damals schon praktiziert worden ist, was jetzt in Rojava so bekannt ist. Und zwar eine Art demokratischer Autonomie bzw. eine Art demokratischer Konföderalismus, über den wir wahrscheinlich später noch sprechen werden, weil das in Nordkurdistan schon vor 10, 12 Jahren wirklich ganz, ganz weit verbreitet war und das fand ich sehr, sehr spannend. Und als dann im Juli 2012 das auch in Rojava begonnen hat, dann war das ganz klar, okay, da interessiere ich mich auch sehr stark dafür.
Ja, von mir auch erstmal hallo. Also ich wollte nochmal anmerken, dieser Begriff Rojava, der ist eigentlich heute schon fast so ein bisschen überholt. Also weil als 2012 eben die kurdischen Gebiete in Nord- und Ostsyrien befreit wurden, nannte man das halt dann Rojava, also Westkurdistan. Aber heute, eben so 10 Jahre später, sind ja auch große Teile unter der demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien. Deswegen sagen wir auch Nord- und Ostsyrien, damit sich eben die arabische Bevölkerung auch nicht ausgeschlossen fühlt. Und also ich bin seit Anfang der 90er Jahre in der kurdischen Frauenbewegung aktiv. Es war eigentlich für mich auch damals schon so die revolutionärste und fortschrittlichste und auch stärkste Bewegung, auch sogar hier in Deutschland, die sich auf Frauenbefreiung bezogen hat. Ich habe dann halt Freundinnen, Genossinnen kennengelernt, auch teilweise Kämpferinnen. Und da hat die Bewegung mein Herz gewonnen. Und als dann die Revolution in Rojava, also in Nordostsyrien, begonnen hat, 2012, war das so ein bisschen so, als wenn so ein Traum in Erfüllung geht. Also das, wofür man viele Jahre gekämpft hat und sich eingesetzt hat, dass das jetzt dann plötzlich keine Utopie mehr war, sondern eine Praxis in einem befreiten Gebiet. Und ich wollte dann halt auch unbedingt dahin und habe auch ein bisschen gedrängelt. Und im 2014 war es dann auch möglich, dass ich dann mal dahin konnte. Und genau, habe dann damals auch mit zwei Freunden ein Buch geschrieben über den Beginn der Revolution. Revolution in Rojava heißt das Buch auch.
Und Anja, du warst doch aber in den 90ern auch selbst als Teil der internationalen Brigade in den Bergen in Kurdistan und hast dort vor Ort gekämpft. Könntest du vielleicht da noch mal ein bisschen erzählen, wie ist es dazu genau gekommen? Wie war das praktisch, diesen Entschluss auch zu fassen, dahin zu gehen? Und was hat dich dann da erwartet, als du angekommen bist? Wie bist du da zurechtgekommen? Wie war das? Wie kann man sich das vorstellen?
Also für mich war es genau wie bei Kerem. Ich habe auch über eine Delegation tatsächlich, und zwar 1994 war ich in Batman, habe ich die kurdische Bewegung dann so vor Ort gesehen und insbesondere so die autonome Frauenorganisierung und eben auch die Verankerung der Revolution in so breiten Teilen der Bevölkerung hat mich sehr beeindruckt. Also dass da nicht nur wie bei uns eben junge Menschen auf der Straße waren, sondern alte Menschen, Kinder. Und dann wurde ich halt auch gefragt, ob ich mal an so einer Frauenkonferenz in Südkurdistan, also Nordirak, teilnehmen möchte. Und habe ich sofort Ja gesagt. Und daraus sind dann fast 3 Jahre geworden, die ich da geblieben bin, bei der Frauenarmee halt damals, der JASK. Also anfangs war das natürlich ein bisschen schwer so für mich. Ich konnte die Sprache noch nicht gut, hatte auch so kulturelle Probleme, also die Kultur zu verstehen wurde auch oft selber nicht verstanden. Man kommt natürlich auch mit einem deutschen Kopf da irgendwie hin, also Individualismus musste ich überwinden und in einem Kollektiv zu leben, in den Bergen, in der Natur, das war auch schwer, aber es ist auch eben sehr schön, also weil man lebt halt Genossenschaftlichkeit, Freundschaft und eben auch das, was man hier halt oft hat, so Einsamkeit oder Angst auch vor Sinnlosigkeit des eigenen Tuns, das war eben ganz schnell verschwunden und stattdessen war eben halt die Genossenschaftlichkeit, die Freundschaft, aber auch dieses Leben in der Natur, das hat meinem Leben eine ganz andere Bedeutung gegeben. Und also so richtige internationale Brigaden gab es damals nicht, obwohl Abdullah Öcalan immer dazu aufgerufen hat. Es waren wirklich so einzelne Menschen oder auch kleine Gruppen, wie eine türkische Gruppe gab es damals, eine assyrische Gruppe, eine türkische Gruppe, aber eben keine Brigaden. Also für mich war es eine sehr wertvolle Erfahrung und seitdem bin ich halt immer Teil der kurdischen Bewegung auch gewesen.
Anja, du hast ja jetzt schon kurz gesagt, so praktisch, Individualismus musstest du überwinden. Kannst du vielleicht mal sagen, was das so konkret bedeutet? Und dann hast du jetzt ja gesagt, du warst dann praktisch Teil der Frauenarmee dort. Leute, die noch nie in Kurdistan waren, können sich darunter wahrscheinlich erstmal nicht so richtig viel vorstellen. Kannst du das noch ein bisschen erklären, was das dann, wie sah dein Alltag da aus?
Also mein Alltag war, am Anfang habe ich erstmal eine militärische Ausbildung bekommen und habe eben an dieser Konferenz auch teilgenommen, zu der ich ja eigentlich fahren sollte. Genau, das war halt diese Frauenkonferenz und das war auch unglaublich beeindruckend. Also da haben 500 Frauen darüber diskutiert, wie man eine Frauenarmee aufbauen kann und in der Praxis umsetzen kann. Also es war unglaublich beeindruckend und aber auch, ja, sehr neu für mich so, aber also das war eine intensive Zeit eigentlich, weil alles war so neu. Die ersten Fraueneinheiten wurden aufgebaut und es ist unheimlich schnell sehr viel passiert in der Bewegung. Also während bis dahin die Frauen eigentlich noch so ein bisschen auch gegen die Männer sehr stark kämpfen mussten in der Bewegung, haben sie dann ihre eigenen Organisationen aufgebaut und sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen. Und das war eine sehr beeindruckende Zeit. Ich hatte dann auch eben die Möglichkeit, im Norden zu sein, also im türkischen Teil von Kurdistan bei der Guerilla für über 2 Jahre. Und man lernt dort eben vor allen Dingen dieses kollektive Leben und das, was die kurdische Bewegung Hewalti, also Genossenschaftlichkeit, Freundschaft nennt, einfach zusammenzuhalten, mit gemeinsamen Zielen zu kämpfen. Und inzwischen glaube ich auch, dass diese ständige Bombardierung, die man hier so erfährt durch Internet, Medien und so weiter, dass sie den Kopf auch zumacht. Also in den Bergen werden die Gedanken sehr klar irgendwie und man kann einfach viel besser analysieren, in welcher Situation man ist und was die nächsten Schritte und Strategien sein müssen, die halt auch sehr intensiv in der Frauenbewegung diskutiert wurden.
Du hast jetzt gerade schon über die Frauenbewegung gesprochen und ich glaube jetzt nur einfach sozusagen eine letzte Frage dazu. Das hört sich für mich nach sehr viel so direktem Empowerment an und auch so Selbstempowerment und sich auch einfach, hast du ja gerade gesagt, dass es auch Schwierigkeiten gab mit den Männern in der Bewegung, sich auch einfach Raum zu nehmen. Und mich würde einfach nochmal interessieren, wie du das sagen würdest, was da vielleicht auch anders war als hier oder was du sagen würdest, vielleicht auch was man von der Frauenbewegung da lernen kann oder ja, also wie ihr da gearbeitet habt.
Also die Frauenbewegung in der kurdischen Bewegung ist eigentlich, der Kampf der Frauen ist das Zentrum der Bewegung. Also die Geschlechterfrage wird dort nicht so als Nebenwiderspruch gesehen, sondern es wird ganz klar gesagt, dass die Frauen auch die Richtung angeben, wo der Befreiungskampf hingehen soll. Und das Ziel eben der Frauen ist auch, die Frauen in allen Bereichen zu organisieren. Also auch nicht nur kurdische Frauen, also in der Zivilgesellschaft, auf der militärischen Ebene jede Frau zu organisieren, jede Frau zu erreichen, jeder Frau Zugang zu politischer Bildung zu ermöglichen und auch eine Aufgabe in der Revolution zu geben. Und in der Zeit, wo ich da war, hat es eben ganz stark mit Forschung begonnen, dass man erstmal Analysen über die Situation der Frauen gemacht hat. Was ist die Rolle und die Situation überhaupt der Frauen in Kurdistan, im Mittleren Osten, auf der Welt? Und was braucht es eben, um diese Situation zu überwinden, also eine nicht patriarchale und nicht ausbeuterische Gesellschaft aufzubauen? Und also da setzt sich die Bewegung immer sehr große Ziele. Also wie zum Beispiel, als die Frauenarmee aufgebaut wurde, da hat fast jeder in der Bewegung gesagt, das geht doch gar nicht irgendwie. Also selbst die Frauen haben das gesagt, wir können das nicht. Aber also heutzutage, so 20 Jahre später, ist es vollkommen etabliert in der kurdischen Bewegung. Und das ist eben sehr typisch für die kurdische Frauenbewegung, sich sehr große Ziele zu setzen und dann da drauf hinzuarbeiten, Schritt für Schritt. So.
Ja, apropos Frauenbewegung in Kurdistan, vielleicht auch noch eine kurze Podcast-Empfehlung an unsere HörerInnen. Es gibt jetzt seit kurzem, ich glaube, es ist jetzt die zweite Folge gerade rausgekommen, der Podcast Chai at the Women's Front. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaltet da doch auch mal ein und hört den Leuten zu, die da praktisch direkt aus Kurdistan berichten über diese Themen. Das ist auf jeden Fall sehr hörenswert. Shoutout an dieser Stelle. Und genau, Anja, du hast jetzt gerade schon einiges gesagt, so ein bisschen auch zur, könnte man sagen, frauenpolitischen Utopie in Kurdistan oder wie so dieser Aspekt da einfach zum Tragen kommt. Kurdistan ist ja aber auch bekannt für noch weitere Aspekte, die diesen utopischen Überschuss da vielleicht so ein bisschen ausmachen. Könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen, weiß ich nicht, Kerem, magst du vielleicht dazu noch ein bisschen erzählen, was das noch ausmacht? Was sind die wichtigen Aspekte von dieser kurdischen Utopie oder der Gesellschaft? Was ist da so anders?
Na, ich glaube, die Utopie hat erstmal einen konkreten Namen und kann als demokratischer Konföderalismus bezeichnet werden, der, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, nicht nur in Rojava bzw. in Nord- und Ostsyrien versucht wird, in die Praxis umzusetzen, sondern eben auch in den 2010er Jahren auch schon in Nordkurdistan, Osttürkei versucht worden ist zu realisieren. Und sich aber in Rojava die konkrete Praxis herausgeschält hat. Ich glaube, diese Utopie besteht aus drei Grundpfeilern: auf einer neuen Betrachtungsweise eines demokratischen Zusammenlebens erstens, auf zweitens Feminismus und drittens auf Ökologie. Und also zum Beispiel, leider haben wir nicht so viel Zeit, aber zum Beispiel neue Formen der Demokratie bedeutet, dass man weggeht von einer bürgerlich-parlamentarischen Demokratie, wie das ja sozusagen im Westen als Idealbild gesehen wird, sondern man eine Art Mischung aus Basis- und Rätedemokratie versucht und die Entscheidungskompetenzen von unten nach oben gehen. Also und wirklich unten auch ganz gezielt angesetzt sind. Da kann ich wirklich das Buch von der Anja nur empfehlen, Revolution in Rojava, das wirklich so ein Standardbuch geworden ist, dass das ziemlich genau beschreibt, auch mit vielen Interviews. Dann Feminismus, da hat die Anja ja schon sehr viel dazu gesagt. Es geht um die Befreiung der Frau. Ich meine, im Westen wird dann immer oft gesagt, positiv, ja, zum Beispiel Vorsitzposten sind quotiert. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, aber es ist eigentlich viel tiefgehender. Es geht um die Bildung und Erziehung der gesamten Gesellschaft, der Männer und der Frauen. Und es gibt in Rojava zum Beispiel ein ganz weit verbreitetes Akademiesystem, wo man über die Rolle der Frau, über die Rolle des Mannes im Patriarchat diskutiert und schaut, wie man das auch überwinden kann. Und ein dritter Aspekt dieser Utopie ist die Ökologie, also ein Leben im Einklang mit der Natur. Und da würde ich gerne auf die Wirtschaftsweise verweisen. Also, dass man zielt an, möglichst eine Art genossenschaftliches bzw. kooperatives Wirtschaftssystem in möglichst vielen Sektoren aufzubauen. Also zum Beispiel in der Landwirtschaft und dann dabei zu schauen, dass die Produktionsweise möglichst ökologisch ist, also keine künstlichen Dünger einzusetzen, die Fruchtfolge einzuhalten, und man greift dabei auch auf Wissen, das ganz, ganz alt ist, zurück. Und es ist natürlich ideal so, aber natürlich im Krieg ist es mit vielen Problemen verbunden. Ich würde schätzen, ich habe auch mal mit dem Leiter der gesamten Kooperativen ein Interview geführt, der sagt, dass es ungefähr 10-20% der Wirtschaft in Nord- und Ostsyrien auf Kooperativen beruht, was ja immerhin viel ist. Also ich denke, das darf man nicht unterschätzen, aber es kann natürlich noch mehr sein. Und ein letzter Punkt zusätzlich zu diesen drei Punkten ist, und das würde ich auch gerne in diesem Podcast sehr hervorheben, ist die Ablehnung des Nationalstaatskonzeptes. Also dass man Nationalstaaten als eine Form der Gesellschaftsorganisierung nicht gutheißt, sondern eher auf eine demokratische Selbstverwaltung von unten nach oben setzt, in der sich alle Gruppen, die in einer Gegend leben, selbst ausdrücken können. Und worin besteht da jetzt die Utopie drin? Ich glaube, die Utopie besteht darin, dass was gerade in Nord- und Ostsyrien passiert, beweist erstens, dass Gesellschaft von Menschen gemacht ist und deshalb auch von Menschen verändert werden kann. Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr banal, aber ich glaube, im neoliberalen Kapitalismus wirkt alles immer so in Stein gegossen, also so unveränderbar. Und Nord- und Ostsyrien zeigt, dass es veränderbar ist, die Gesellschaft. Und ich glaube, deshalb ist es auch für viele hier in Deutschland oder im Westen lebende Linke attraktiv.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, also die kurdische Bewegung richtet sich halt auch ganz klar gegen so dieses Konzept von Nationalstaat oder von Nationalismus, was da ja irgendwie auch so ein bisschen dranhängt. Gleichzeitig ist ja so in den ganzen, also auch historisch in den ganzen linken Debatten, die Frage nach dem Staat immer ziemlich zentral und muss ja trotzdem irgendwie auch beantwortet werden. Ich habe jetzt gerade noch mal von Lenin Staat und Revolution in die Hand genommen. Und da ist es ja zum Beispiel eigentlich so einer der Hauptfragen von, okay, wir müssen irgendwie den Staat überwinden, aber um das zu schaffen, müssen wir ihn erst einnehmen und dann kann er irgendwie irgendwann absterben. Und wie machen wir das jetzt eigentlich ganz genau? Und könntet ihr vielleicht einfach noch mal sagen, also auch in Kurdistan wird es ja in Formen von Staatlichkeit geben, von Verwaltungsstrukturen und so weiter. Wie ist praktisch so die Theory of Change, was dieses Staatskapitel angeht in Kurdistan?
In Öcalans Büchern wird eben ganz klar beschrieben, dass der Nationalstaat das größte Hindernis für Freiheit ist. Und darum geht er auch darauf sehr ein und sagt, also wir müssen eben eine Gesellschaft ohne Staat schaffen. Und die Basis dieser Gesellschaft ist die Kommune, und das kann man sich so vorstellen in Rojava, dass eigentlich die meisten Entscheidungen, die in der Gesellschaft geführt werden, getroffen werden, in der Kommune gefällt werden und auch die meiste Verwaltungsarbeit in der Kommune stattfindet. Also eine Kommune ist in der Regel sowas von 50 Häusern. Und dort findet eigentlich zum Beispiel auch die Selbstverteidigung, die Sicherheit statt auf kommunaler Ebene. Also es gibt dort Menschen, die für die Sicherheit in ihrer Kommune sorgen. Und auch die Gerechtigkeit zum Beispiel wird in den Kommunen selber möglichst gelöst. Also man kann nicht jedes Problem in der Kommune lösen. Aber auch die Ökonomie, wie Kerem gerade schon gesagt hat, also Kooperativen werden aufgebaut. Also viele Kommunen haben eigene Ländereien, auf denen sie Landwirtschaft betreiben, oder sie bauen eben Kooperativen auf. Neben den Kooperativen gibt es auch sehr viele Genossenschaften. Also ein großer Teil der Wirtschaft ist tatsächlich nicht mehr privat. Und also ich konnte das halt, ich war 2014, wie gesagt, einmal in Rojava und dann auch nochmal 2018, 19 für längere Zeit, dann sogar für 5 Monate. Und da konnte man echt sehen, wie viel diese kommunalen Strukturen sich entwickelt haben in diesen 4, 5 Jahren. Also das hat sich unglaublich ausgebreitet, weil man musste natürlich erstmal die Menschen auch auf dieses Konzept vorbereiten, denen die Bildung dafür geben, wie so eine Kommune überhaupt funktioniert und wie sie sich da einbringen können. Und die Kommune ist wirklich das Zentrum, das Herz dieser nichtstaatlichen Selbstorganisierung. Genau, das Ganze ist dann eben, baut sich dann so auf, dass die Kommunen dann wieder auch 4 Kommunen organisieren sich wieder in einem Kommingär, die schicken auch Leute in den Stadtteilrat und so weiter. Und es gibt da dann aber auch den Stadtrat, wo auch alle Menschen dran teilnehmen können, der dann einmal im Monat oder alle 2 Monate teilnehmen stattfindet und wo dann halt die Probleme gelöst werden, die jetzt nicht auf der Kommuneebene gelöst werden. Natürlich gibt es auch Strukturen, die sozusagen für das gesamte Gebiet von Rojava zuständig sind. Also so eine Koordination gibt es natürlich, die aber auch von unten nach oben sich aufbaut, und natürlich die militärischen Strukturen. Die sind natürlich nicht dezentral, das ist klar.
Vielleicht kann ich dazu einfach ergänzend noch sagen, ich glaube, weil dieser Aufbau von neuen Selbstverwaltungsstrukturen funktioniert ja nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt davor ja auch immer schon irgendwas. Und ich glaube, was hier versucht wird, ist einfach der Aufbau von Gegenmacht. Also sozusagen von Inseln, auf denen etwas anderes probiert werden kann. Und sozusagen nicht, es wird nicht als Gegenrezept, wird nicht sozusagen gesagt, wir bauen jetzt hier den kurdischen Nationalstaat gegen den türkischen oder gegen den syrischen Nationalstaat auf, sondern es wird versucht, gegen das Nationalstaatsprinzip an sich, egal ob es jetzt türkisch, syrisch oder kurdisch ist, dieses Prinzip des demokratischen Konföderalismus, der Organisation von unten nach oben zu setzen und dann sozusagen, wenn man mit Eric Olin Wright spricht, so eine Art reale Utopie aufzubauen, die dann wirkmächtig wird und immer weitere Teile der Gesellschaft einnimmt, sodass der Staat an Wichtigkeit verliert. Und das hat man zum Beispiel in Nordkurdistan gesehen, bis der türkische Staat ganz massiv zurückgeschlagen hat. Da könnte man nochmal drüber diskutieren, inwiefern das funktioniert oder nicht. Aber zum Beispiel an der Gerichtsbarkeit. Also in den Jahren 2010, 11, 12 wurden in Nordkurdistan ganz viele Gerichtsverfahren nicht durch türkische Gerichte gelöst, sondern gesellschaftliche Konflikte wurden in den Gemeinschaften, in den Kommunen, die aufgebaut worden sind, gelöst. Und so wurde sozusagen das türkische Justizsystem nach und nach verdrängt. Irgendwann hat da der türkische Staat massiv zurückgeschlagen. Es gab die sogenannten KCK-KGK-Prozesse. Ab 2009 zehntausende Leute wurden festgenommen. Aber was eben nicht verändert werden konnte, war, dass der Bewusstseinswandel stattgefunden hat. Auch in Rojava findet ein sehr starker Bewusstseinswandel statt. Das wird nicht in den nächsten 5 Jahren vollendet sein, aber es geht sozusagen, die Bewegung hat generell den Ansatz, weniger auf Zwang und mehr auf Einsicht zu setzen, auch wenn es dann manchmal länger dauert. Und ich glaube, dieser Aufbau von Gegenmacht ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man es versucht, ein bisschen theoretisch zu betrachten auch.
Mhm. Total interessant. Ja, Kiram, du hast ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, wie es ist, alternative Strukturen ja auch zur Staatlichkeit aufzubauen. Und wir sind ja auch der Was tun Podcast und schließen an diese Organisationsdebatte so ein bisschen an, auch nach der Frage halt, ob man die Revolution oder ob man die neue Gesellschaft halt besser über Kaderstrukturen oder besser über die Basisdemokratie organisiert. Und das interessiert mich total, wie das halt in Kurdistan gemacht wird und wie man es halt schafft, in einem ja auch schon bestehenden System halt neue Strukturen aufzubauen.
Ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die wirklich in aller Klarheit diskutiert werden muss. Ich beziehe mich jetzt hier so ein bisschen auf das, wie es in Rojava passiert, und wird da erstmal einen Hinweis auf einen Artikel geben von Hüseyin Rashid und Alexander Kolokotronis, den die im Jahr 2020 genau dazu veröffentlicht haben. In Bezugnahme auf die würde ich sagen, dass wir es in Rojava mit einer Art der dezentralen Avantgarde zu tun haben. Also was ist mit diesem Begriffsungetüm gemeint. Also das Konzept des demokratischen Konföderalismus beinhaltet ja eigentlich eine massive Dezentralisierung der Macht, auch gegen den Nationalstaat gerichtet. Der türkische Staat ist zum Beispiel nach dem Vorbild des französischen Nationalstaats aufgebaut, also wo alles in Ankara bzw. Paris zusammenläuft. Und dagegen richtet sich der demokratische Konföderalismus. Und zugleich war die kurdische Organisierung zum Beispiel im sehr repressiven Assad-Regime vor 2012 nur sehr, sehr schwer möglich für Kurdinnen, aber auch andere Linke, die in der Region dort versucht haben, was zu machen. Und eine der zentralen Parteien ist ja bis heute die Partei der Demokratischen Einheit, der PYD, die wurde 2003 schon gegründet und ist ein Teil des Netzwerks der kurdischen Freiheitsbewegung. Und ihr kommt eine Art Avantgarde-Rolle zu, weil sie das Machtvakuum, das 2011, 2012 mit dem beginnenden Krieg in Syrien im Norden des Landes ausfüllen konnte und selber die politische Initiative ergriffen hat. Und sie hat sukzessive Institutionen geschaffen, in denen die Ideen von Abdullah Öcalan und eben dem demokratischen Konföderalismus hegemonial und führend war. Ich bezeichne diesen Begriff, benutze den Begriff führend unter Bezugnahme auf Gramsci. Also nicht herrschend, sondern führend war. Es wurden lokale Rätestrukturen aufgebaut. Es gab Tevdem, das ist die Bewegung für eine demokratische Gesellschaft, das so eine Bündnisorganisation war. Und auch die JPG, die Volksverteidigungseinheiten, waren ursprünglich sehr eng an die PYD, an die Partei der Demokratischen Einheit angebunden. Aber diese Partei ist nicht nur Avantgarde, sondern sie hat gleichzeitig immer auch versucht, sich zu dezentralisieren, weil von Anfang an versucht wurde, so viele Gruppen und Akteure wie möglich in den Prozess einzubinden. Und das ist ja auch im Konzept des demokratischen Konföderalismus so angelegt, dass ethnische, religiöse, kulturelle Gruppen motiviert werden, ihre eigenen autonomen Räte zu etablieren oder auch ihre eigenen Sicherheitsstrukturen. Das sieht man zum Beispiel, dass es armenische Sicherheitsstrukturen gibt. Es gibt assyrisch-aramäische Sicherheitsstrukturen, zum Beispiel den Militärrat der Suroye. Und insbesondere mit dem Aufbau auch regionaler Föderationen, es gibt ja dann verschiedene Kantone, ist die zentrale Stellung der Partei, die sie ursprünglich hatte, der PYD, und der ihr nahestehenden Organisation sukzessive zurückgegangen. Also so, dass am Ende nicht mehr die Partei wichtig war, sondern breitere Strukturen, wie zum Beispiel der Syrisch-Demokratische Rat, SDC, oder auch Tevdem, die Bewegung für eine demokratische Gesellschaft, die heute eine andere Funktion hat als 2012, weil heute sie sozusagen die Zivilgesellschaft organisiert, die auch eine Art Gegen- oder Kontrollinstanz der bestehenden politischen Strukturen hat. Das Ganze ist natürlich immer passiert unter der Hegemonien der Ideen des demokratischen Konföderalismus, die, wie gesagt, führend waren und nicht nur herrschend. Also zusammengefasst kann man sagen, einerseits sind sich die Aktiven in dieser Revolution darüber im Klaren, dass die Umsetzung und Sicherung ihrer Ideale unter sehr ungünstigen Bedingungen ganz klar avantgardistische und zentrale Organisationsformen erfordert haben und nach wie vor auch teilweise erfordern. Andererseits verlassen sie sich dabei aber nicht unkritisch auf das Vorgehen einer Avantgarde-Partei von oben nach unten, sondern versuchen beständig Autorität und Macht auch unter dem Druck sehr ungünstiger Bedingungen zu dezentralisieren. Und das sieht man zum Beispiel exemplarisch auch an der eigenständigen Organisation von Frauen in Rojava, weg von jeglichen Machteinfluss der Männer, die wirklich ja auch wirklich parallele Strukturen aufgebaut haben. Über die Wichtigkeit oder die konkrete Arbeit von Kadern in der Bevölkerung kann vielleicht die Anja was sagen, weil sie ja mit sehr vielen Leuten gesprochen hat. Aber vielleicht hast du noch eine Nachfrage.
Ja, genau. Ich wollte noch mal jetzt fragen, das klingt ja irgendwie auch viel jetzt nach so friedlichem Machttransfer, sozusagen aus einer erst relativ, schon sozusagen relativ stark zentralistisch organisierten oder zumindest stark auf die Partei hin organisierten Organisationen dann hin sozusagen auch hin zu dezentralerer Organisation. Und wenn ich mir das so anhöre, ich war ja auch noch nie da, hört sich das so ein bisschen fast zu schön an, um wahr zu sein, dass das so tatsächlich klappt, dass es irgendwo eine linke Regierung gibt. Und man kann jetzt zum Beispiel gerade auch in Lateinamerika, gibt es ja nun genug Regierungen, wo es am Ende sehr schlecht gelaufen ist. Und sozusagen die Leute, die in Machtpositionen gekommen sind, die dann vielleicht auch nicht nur gut benutzt haben und extreme Probleme hatten, die Macht wieder abzugeben. Und sozusagen, dass es jetzt sozusagen so einen stetigen Weg dahin gibt zur Dezentralisierung, wo es ja auf jeden Fall auch Einzelpersonen gibt, die Macht wieder abgeben müssen. Genau, das würde mich einfach nochmal interessieren, ob das, also funktioniert das wirklich so gut? Und wenn ja, wie stellt man das sicher?
Also ich denke, es ist einfach, kommt aus der Geschichte der Bewegung her. Also diese Bewegung gibt es ja nicht erst seit 2012 in Rojava, die gibt es sehr, sehr viel länger. Und grundsätzlich ist es in der Bewegung so, dass es natürlich Personen gibt, die mehr Verantwortung übernehmen als andere. Da gibt es durchaus verschiedene Ebenen, auf denen man sich dort engagieren und einbringen kann. Also manche Menschen übernehmen natürlich besonders viel Verantwortung und haben auch bestimmte Aufgaben, natürlich jetzt Sprecherin von irgendeiner Organisation zu sein oder sowas. Aber das sind eben auch Menschen, die dadurch keine Privilegien bekommen. Und das unterscheidet sich, glaube ich, dadurch sehr viel von anderen Bewegungen. Also es sind Leute, die das wirklich aus ihrer innersten Überzeugung machen und oft auch schon viele Jahre in der Bewegung sind. Also Mitglied dieser Bewegung sein bedeutet eben mehr Verantwortung, mehr Arbeit zu übernehmen und das eigene Leben wirklich hinten anzustellen. Und da gibt es halt sehr viel Vertrauen in die Menschen, die solche Aufgaben übernehmen. Und also wenn du jetzt mal als Beispiel Ilham Ahmed, die Sprecherin der PID war lange Zeit. Also das sind Menschen, die viele Jahre in der Bewegung sind und wo die Menschen sehr viel großes Vertrauen haben. Und also weil auch nochmal die Frage nach Kadern aufkam, also Mitglied dieser Bewegung zu sein, bedeutet wirklich sein ganzes Leben, meinte ich, diesem Kampf zu widmen und 24 Stunden da zu sein für diese Bewegung. Und das kann man natürlich nicht machen, wenn man nicht vollkommen dahinter steht. Es gibt da viele Ebenen, an denen man sich beteiligen kann. Und ich denke, in Nord- und Ostsyrien habe ich wirklich gesehen, dass man oft gar nicht weiß, welche Person jetzt zum Beispiel Kader oder Mitglied einer Bewegung ist, weil es unglaublich viele Menschen gibt, die ihr ganzes Leben eigentlich dieser Revolution widmen und das oft schon seit 20, 30 Jahren oder 40 Jahren. Wir haben, als wir jetzt mit der Frauendelegation da waren, haben wir wirklich auch von Leuten gehört, die wirklich ihre Kinder alleine zu Hause gelassen haben, weil sie Aufgaben hatten, die sie übernehmen mussten. Und das sind die sogenannten Kader. Also Abdullah Öcalan hat mal gesagt, die Revolution zu machen ist wie ein Graben mit einer Nadel auszuheben. Und das ist klar, dass das nicht möglich ist, wenn Menschen eher individualistisch unterwegs sind oder für ihre eigene Macht oder ihre eigenen Privilegien Aufgaben übernehmen. Also das ist ganz klar, wird ganz klar abgelehnt in der Bewegung. Also ich habe wirklich gesehen, dass es Menschen gibt, die seit Jahrzehnten auf diesem hohen Level arbeiten und ich habe sehr, sehr großen Respekt auch davor, was sie machen. Und man merkt eben, dass sie es wirklich aus einer tiefen Liebe für die Menschen und die Revolution machen und nicht, weil sie eben dadurch Privilegien genießen. Und patriarchale Strukturen werden eben dadurch auch überwunden, meiner Meinung nach.
Hallo, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere doch jetzt den Podcast in deinem Feed bei Spotify, Apple Podcasts oder wo du ihn gerade anhörst. Bei Spotify gibt es seit neuestem die Möglichkeit, Podcasts auch zu bewerten. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne Bewertung da. Das hilft auch anderen Interessierten, den Podcast zu finden. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Was ich mir halt, also ich finde es total spannend und frage mich aber, wie das passiert, also wie ist es, wenn Leute, die so sehr ihr Leben dann der Revolution verschreiben, treffen ja aber dann in der regionalen Bevölkerung nicht nur auf Menschen, die das genauso machen. Also sozusagen, wir leben ja Menschen auch in den Kommunen, die nicht so viel Interesse an Politik haben oder die ihr Leben einfach anders organisieren wollen. Und wie stellt man sich dann diese Basisorganisierung, die ja sehr kommunal fokussiert ist, vor?
Ja, natürlich. Also es ist nicht so, dass alles unproblematisch ist natürlich. Man muss die Menschen natürlich gewinnen, diese Arbeit zu machen. Wenn du in so einer Kommune einen Spielplatz bauen willst, zum Beispiel, hast du früher einen Antrag bei der Zentralregierung gestellt, dann hast es vielleicht Jahre gedauert und dann irgendjemand hat sich dann mal entschieden, den zu bauen. Heute müssen die Leute es halt selbst in die Hand nehmen. Also demokratischer Konföderalismus ist unglaublich viel Arbeit und Mühe. Und es passieren Sachen nicht, wenn du die nicht selber anschiebst. Und das müssen die Leute halt lernen. Und das ist nicht leicht. Also es ist überhaupt nicht leicht. Und eben die meisten Sachen passieren in der Kommune. Und da werden die Entscheidungen gefällt. Und es ist aber anders in der militärischen Struktur natürlich. Also da gibt es schon zentrale Strukturen, auch Befehlsgewalt und so weiter. Sonst würde das nicht funktionieren. Also man hat es schließlich mit NATO-Armeen zu tun, gegen die man kämpft.
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, die kurdische Bewegung spricht auch, wenn sie von Revolution spricht, die nimmt das Wort Revolution gar nicht so oft in den Mund, sondern die sagt eher, es geht um die Schaffung einer politischen und moralischen Gesellschaft. Was jetzt moralisch Gesellschaft ist, das, da können wir ganz lange drüber diskutieren, aber es geht um eine Politisierung der Gesellschaft, weil gesagt wird, die Entpolitisierung der Menschen auf der Welt ist eines der krassesten Probleme, das wir haben. Also dass eben dieses Gefühl nicht mehr vorhanden ist, dass man sein Schicksal in die eigene Hand nehmen können muss, um für sich gute Lebensbedingungen zu erkämpfen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich will zwei Punkte noch zu dieser Sache sagen. Einmal eine Anekdote erzählen aus Rojava und einmal zum Rotationsprinzip. Also es gibt eine Art Rotationsprinzip in der kurdischen Bewegung. Das bedeutet, dass viele Menschen nicht lange auf ihren Positionen sitzen, sondern alle paar Jahre wechseln. Mal ist man in einem Frauenhaus engagiert und arbeitet dort als Organisatorin dieses Frauenhauses. Dann ist man auf einmal in der Ökonomiekommission und so weiter. Also auf unteren und mittleren Ebenen, teilweise auch auf oberen Ebenen, findet eine beständige Rotation statt. Was verhindert, dass Strukturen und Beziehungen entstehen, die negativ sind oder die verkrustet sind. Das finde ich ein ganz interessantes Prinzip. Das hat auch den Nachteil, dass man jetzt aus der deutschen Linken gesprochen immer nicht genau weiß, wer jetzt der Ansprechpartner für etwas ist. Aber ich glaube, die Vorteile überwiegen, vor allem wenn du eine Situation hast wie in Rojava. Und nochmal zu dem, was Führungspersönlichkeiten machen. Ich war in Kamischlo und habe dort im früheren Bahnhof der Stadt geschlafen. Das war wirklich so ein heruntergekommenes Gebäude und habe da im Schaltwerk im früheren geschlafen. Und dann bin ich aufgestanden und rausgegangen und dann ist so eine Frau an mir vorbeigelaufen und dann habe ich einen Genossen gefragt, so, wer war denn die Frau gerade? Und dann hieß es ja, das ist die derzeitige Co-Vorsitzende des Kantons Jizire, also eines der größten Kantone in der Region, die auch in diesem heruntergekommenen Haus geschlafen hat. Ja, und das zeigt schon sehr deutlich, dass die meisten Führungskader, die wirklich seit Jahrzehnten in der Bewegung sind, überhaupt kein elitäres Auftreten oder abgehobenes Auftreten haben. Es kann manchmal passieren bei Leuten, die neu zur Bewegung gekommen sind oder die irgendwie Bündnispartner sind, da merkt man den Unterschied dann schon, dass es denen wichtig ist, auch so ein bisschen als wichtig wahrgenommen zu werden. Aber bei denen, die wirklich aus dem Herzen der Bewegung kommen, ist es sehr, sehr selten der Fall.
Okay, jetzt hat ja aber so einerseits wenn man jetzt irgendwie sich fragt, inwieweit kann das irgendwie so alles aufrechterhalten werden in der Praxis, inwieweit korrumpiert Macht dann doch. Und so hat ja einerseits praktisch diesen Korruptionsaspekt einfach, aber es gibt ja auch manchmal diesen Aspekt von, okay, es bilden sich, also manche Leute haben ein bestimmtes Talent darin, andere Leute zu führen, zu begeistern, mitzunehmen, haben bestimmte Kompetenzen, die andere vielleicht weniger haben. Und das ist ja irgendwie immer auch mal ein Aspekt von Politik, wo ich das zum Beispiel jetzt aus der Bewegung hier in Deutschland auch mal wieder kenne, dass das dann auch Momente sind, in denen sich so eine Art Kaderstruktur ausbilden kann, dass es halt Leute gibt, die sind unverzichtbar, vielleicht unverzichtbarer als andere. Die sind so lange dabei, dass man die Entscheidung nicht treffen will, wenn sie nicht beim Plenum sind. Das als eine Sache, aber auch so ein bisschen ergänzt noch, ist es ja oft so, ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber so aus meiner eigenen Erfahrung in so Plenarsituationen ist es ja oft okay, man kommt irgendwie als linke Gruppe zusammen, sagt, wir machen hier ein Plenum für alle sind irgendwie gleichberechtigt, wir müssen hier uns irgendwie, egal nach welchen Prinzipien jetzt genau, zu Entscheidungen kommen zusammen. Und dann geht es oft relativ schnell, dass sich so Subgruppen bilden, die dann zum Beispiel vorbesprechen, nachbesprechen, Strategie machen außerhalb des Plenums, wenn die anderen nicht dabei sind, hat man immer noch praktisch diese offizielle Struktur von alle sind gleich, aber manche sind dann am Ende doch ein bisschen gleicher, dadurch, dass sie schon mal gesagt haben, dann sagst du das und dann kommt der Vorbehalt und dann bringen wir praktisch die Stimmung in diese Richtung und gar nicht nur, vielleicht auch gar nicht nur mit so einem bösartigen Hintergedanken von dann werde ich besonders mächtig, sondern oft, kann ich auch aus meinem eigenen Erleben sagen, eher mit so einem Anspruch von, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das die bessere Entscheidung ist, aber es gibt ein paar Leute, die checken das nicht und deswegen muss ich jetzt irgendwie da so taktieren oder so. Könnt ihr da vielleicht auch noch was zu sagen?
Also du sprichst ja jetzt sozusagen von der Etablierung von informellen Machtstrukturen jenseits von Organisationen, sondern genau, Freundeskreise, Bekanntschaften oder auch Gewohnheit ist ja eine ganz wichtige Rolle. Und also ich will überhaupt nicht ausschließen, dass es das in Rojava gibt, aber das wird erstens verhindert durch dieses Rotationsprinzip, also dass sich sowas nicht auf Dauer etablieren kann. Zweitens in der Ausbildung von Genossinnen und Genossen, auch von Kadern, und das habe ich selber auch schon miterlebt, ist es unglaublich beeindruckend zu sehen, wie versucht wird, diesen aus der wirklich sehr patriarchalen, teilweise sehr reaktionären kurdischen Gesellschaft kommenden jungen Menschen zu ermächtigen und zu eigenständigen Wesen auszubilden, die vor der Öffentlichkeit reden können, die organisieren können und so. Also es geht in dieser Ausbildung von Kadern schon auch um die Herausbildung ganzheitlicher Persönlichkeiten. Und das fand ich sehr, sehr spannend zu sehen, wie das funktioniert. Und drittens, der dritte Punkt ist, in der kurdischen Bewegung spielt Kritik und Selbstkritik eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es wird auch mit Kritik nicht gespart gegenüber denjenigen, die dir über dir stehen. Vor allem in der politischen Organisation, aber teilweise auch in militärischen Einheiten gibt es teilweise täglich oder wöchentlich solche Kritik- und Selbstkritikrunden, wo man, also ich würde das fast schon als eine psychologische und auch eine Art therapeutische Funktion sehen, um Konflikte und Grummeleien, Streits zu lösen und auch Kritik anzubringen. Und das, diese Kritik, Selbstkritikrunden, Tekmil heißt es, sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, wie man sowas versucht zu verhindern. Wenn, genau.
Also ich würde auch sagen, der Großteil der Strukturen sind ja keine Kader, sondern die meisten Sachen sind halt einfach Leute aus der Bevölkerung und die übernehmen eben Aufgaben, also Sprecherin eines Rates oder was auch immer irgendwie. Also das sind Menschen aus der Bevölkerung und ich sag euch, demokratischer Konföderalismus, demokratische Autonomie ist auch sehr anstrengend, weil es ist irgendwie eine Sache, die auf der Basis, auf dem Konsensprinzip beruht, Entscheidungen zu treffen, jetzt gerade in der Kommune oder auch im Rat. Und das dauert manchmal sehr lange, bis solche Entscheidungen gefällt werden. Und durch diese Vielfältigkeit von Strukturen, also manchmal bist du eben Mitglied in einer Kommune, dann bist du vielleicht noch Mitglied im Frauenrat, dann bist du noch vielleicht Mitglied im Lehrerinnenverband und was weiß ich. Und alle die treffen sich einmal in der Woche. Und dann gibt's ja auch noch die Ratsversammlung. Also demokratischer Konföderalismus ist vor allen Dingen viel reden und sich viel treffen. Und das ist nicht so, dass da irgendwelche Leute von oben dauernd Entscheidungen treffen und die über andere rüberstülpen, sondern die Basis ist, wie gesagt, die Kommune. oder der Rat. Und es ist viel, es dauert oft lange, bis Entscheidungen getroffen werden. Also, und es sind, die Kader haben eigentlich, oder die Mitglieder der Bewegung haben eigentlich eher so die Aufgabe von Koordination und weniger jetzt irgendwie Entscheidungen zu treffen oder so. Und ja, was Kerem sagt, halt diese Rotation, das spielt auch eine wichtige Aufgabe. Also egal, ob du jetzt Mitglied bist der Bewegung oder Mitarbeiterin oder was auch immer, also du wirst nicht lange oder ewig lang auf einer Bewegung, auf einer Stelle bleiben und dann automatisch nach oben steigen oder so, sowas gibt es nicht. Also selbst in den militärischen Strukturen kannst du von ganz oben nach ganz unten fallen. Und es gibt noch nicht mal Rangabzeichen in den militärischen Strukturen. Also du kannst heute der Kommandant oder die Kommandantin von ganz Rojava sein und morgen kannst du auch eine einfache Kämpferin wieder sein, wenn du dich akzeptiert wirst. Also es gibt da nicht diese Aufstiegsgeschichte und schon gar keine Privilegien. Eine Aufgabe zu übernehmen ist einfach immer mehr Arbeit, mehr Verantwortung. Da reißt sich auch niemand drum.
Da kann ich eine letzte Anekdote noch dazu erzählen. Als ich in Rojava war, habe ich mit einer deutschen Internationalistin gesprochen. Die hatte studiert, hat mehrere Sprachen gesprochen. Und als ich sie gefragt habe, was ist denn gerade deine Aufgabe, dann hat sie gesagt, ja, seit einem halben Jahr bin ich Fahrerin und fahre andere Genossinnen und Genossen von Punkt A nach Punkt B oder Punkt C. Und davor war sie irgendwie in der internationalistischen Kommune eingesetzt, zur Leitung der Kommune zum Beispiel so. Und das ist sehr interessant, wie das funktioniert. Und das ist Grundvoraussetzung dafür, ist auch so die Überwindung als Kader des eigenen Individualismus.
Das klingt extrem spannend und sehr herausfordernd. Also wenn ich da so drüber nachdenke, dann sowohl sozusagen so langwierige Entscheidungen zu treffen, das sozusagen kann ich mir auch aus meiner eigenen Konsenserfahrung gut vorstellen, aber dann zu rotieren, stelle ich mir auch bestimmt manchmal gar nicht so leicht für die Leute vor, das auch durchzuziehen.
Ich glaube, das ist auch ein Problem, vor dem die Revolution steht. Also wie schaffst du es, eine Bevölkerung so zu politisieren, dass sie wirklich sich selber so viel engagiert, so lange in diesen Gremien? Das ist, glaube ich, ein Problem, vor dem die Revolution steht. Das wird sich zeigen, wie das gelöst wird.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich würde jetzt einmal rüberschwenken, sozusagen aus Kurdistan, Syrien nach Deutschland und nochmal jetzt ein bisschen, weil wir in Deutschland auch sind und ja vor allem deutsche Hörerinnen und Hörer haben, auch noch mal ein bisschen über die linke Bewegung oder linke Szene in Deutschland sprechen. Und eine Sache, die ich mich einfach sehr, sehr, sehr lange gefragt habe bei dem Thema ist, warum zur Hölle ist das eigentlich so ein krasser Bezugspunkt? Nicht, weil es nicht toll ist, was da passiert, aber weil ich schon auch oft das Gefühl hatte, dass sehr viel von den Bezügen sehr symbolisch ist irgendwie und sehr stark so sehr symbolisch aufgeladen ist und sich sozusagen auch viele Leute für Rojava in Anführungsstrichen engagieren, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was da eigentlich ganz genau passiert. Und da würde mich einfach euer Blick drauf total interessieren, was ihr glaubt, warum es ein großer Bezugspunkt ist.
Ich glaube erstmal, es ist gut, dass Rojava die Methoden und Theorien der kurdischen Freiheitsbewegung wieder mehr in den Fokus der deutschen Linken gerückt sind. Das war ja nicht immer so. Also es gab eine gewisse Entfremdung Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre der deutschen Linken von der kurdischen Freiheitsbewegung, auch aufgrund interner Diskussionen in der PKK, die es nach Beginn des Irakkriegs 2003 gab, wo es eine Fraktion gab, die den Irakkrieg bzw. den US-Einmarsch unterstützen wollte. Die ist dann zum Glück hat eine Niederlage erlitten und hat dann teilweise auch die Partei verlassen. Und ich glaube, für die deutsche Linke war so 2014 und der Kampf um Kobane ein Wendepunkt. Also als diese Stadt und damit auch die kurdische Bewegung das erste Mal der IS-Terrormiliz eine Niederlage zugefügt hat, dann ist wirklich die Aufmerksamkeit weltweit gestiegen, aber auch der weltweiten Linken. Und klar, es ist verbunden mit einer teilweisen Romantisierung des revolutionären Prozesses. Also manchmal hat man sowas auch in der politischen Arbeit, wenn es darum geht, ein Flugblatt zu schreiben oder ein Plakat zu gestalten. Da gehört vielleicht auch ein bisschen Romantisierung dazu. Ist vielleicht gar nicht vermeidbar, aber natürlich muss es hinterfragt werden. Also in den öffentlichen Vorträgen, die ich mache, versuche ich immer eine Romantisierung zu vermeiden und auch auf kritische Aspekte einzugehen. Aber ich glaube, es ist einfach ein wichtiger Bezugspunkt für die Linke in Deutschland, weil es uns hier an konkreten Utopien mangelt. Also weil wir so ein bisschen konzeptionslos darin sind, wie können wir Gesellschaft verändern, wie gehen wir da vor, wie arbeiten wir mit der normalen Bevölkerung und so. Und man kann da ganz konkrete Beispiele aus Rojava mitnehmen. Natürlich lässt sich das nicht eins zu eins zu übertragen. Deutschland ist eines der Zentren des Kapitalismus oder der kapitalistischen Moderne, wie die Bewegung sagen würde. Also insofern ist es nochmal was anderes, aber ich glaube, dieser Bezugspunkt oder diese Utopie, dieser Horizont ist etwas, was Rojava sehr attraktiv macht für die linke Szene.
Ja, brauche ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Okay, ja, also ich kann vielleicht auch nochmal anekdotisch berichten. Wir waren zusammen, Inken und ich, mal bei so einer Tagebaubesetzung in NRW und da gab es dann praktisch gekesselt von den Cops und dann wurden wir abtransportiert in Bussen und es war alles ganz nervig und blöd. Und dann gab es praktisch einen Banner-Drop an so einem Bus. Solidarität mit Rojava, es regnete, war kalt und irgendwie 5 Uhr morgens. Und ich dachte mir so ein bisschen, what the hell? Also so, was soll die Scheiße? Wer hat denn da jetzt was von, dass ihr jetzt hier im Tagebau irgendwie vor anderen linken Genossen solidarisch, also hä? Ging euch das auch schon mal ähnlich, dass ihr so, dass ihr da so ein bisschen, dass ihr das so seltsam findet? Oder wenn ich das jetzt erzähle, sagt ihr, ja, warum checkst du das nicht? Das ist doch ganz klar, was das für eine Funktion hat, das ist total wichtig.
Also ich finde das überhaupt nicht seltsam, muss ich sagen. Also dieser Zusammenhang, also weil also das kapitalistische Patriarchat hat uns wirklich so an den Rand gebracht, so, also was soll denn noch passieren sozusagen, also Klimakatastrophe steht bevor, Meere kippen um, also wir brauchen dringend diese Alternative und ich habe so das Gefühl, dass so große Teile der Linken das wirklich nicht sehen, irgendwie, dass es die, dass diese Alternative schon da ist und das, was in Nord- und Ostsyrien entwickelt wird, ist wirklich eine Revolution des Bewusstseins. Also das ist nicht, dass man so eine Alternative von oben verordnet und mit Gewalt durchsetzt. Das hat ja auch der Realsozialismus gezeigt. Es braucht wirklich diese Entscheidung von Menschen, was zu verändern und alternative Strukturen aufzubauen. Und das passiert auch schon an vielen Orten, finde ich. Und da sind auch diese, ist die Klima, Gerechtigkeitsbewegung, solidarische Landwirtschaft, Mietshäuser, Syndikat, besetzte Häuser, das sind alles Strukturen, die ich schon als Teil so einer Bewegung sehe, für die, die auch Teil einer Bewegung für die dafür sein können, die kapitalistische Moderne zu überwinden und eine Alternative aufzubauen. Also wir haben ja ein paar Mal so Konferenzen in Hamburg auch gemacht, wo wir über die Theorien von Öcalan diskutiert haben. Und da hat zum Beispiel der Fabian Scheidler gesagt, also heutzutage werden wir wahrscheinlich die NATO nicht mehr militärisch besiegen können als Linke oder so, sondern wir müssen eben so Inseln aufbauen und ausweiten. Und da sehe ich Rojava als eine sehr große Insel, aber ich sehe auch jedes besetzte Haus da drin und jede Klimaaktivität, also der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und da sehe ich wirklich den Zusammenhang, sehe ich direkt. Für mich ist das gar nicht ab, wenn da so ein Transparent für Rojava hängt. Also das ist wirklich, ja, Entschuldigung.
Das heißt, du würdest praktisch sagen, naja, also in dem Moment, wo man da diesen Tagebau besetzt, ist man praktisch schon solidarisch mit Rojava, dadurch, dass man sich im Geiste der Bewegung dort auch hier politisch engagiert ist.
Ich denke schon, für mich sehe ich das schon so, also dass diese Kämpfe absolut zusammengehören und auch zusammen gedacht werden müssen. Also ich glaube, dass der demokratische Konföderalismus wirklich eine universelle Alternative zum kapitalistischen Patriarchat ist. Und die Frauenbewegung ruft auch immer wieder dazu auf, sich auf dieser Grundlage zu organisieren. Und zum Beispiel in diesem letzten Buch, über das Kedem auch schon geredet hat, Wir wissen, was wir wollen, was wir mit der Delegation von gemeinsamen Kämpfen geschrieben haben. Da gibt es auch am Ende des Buches schon so Überlegungen, wie so eine gemeinsame Arbeit aussehen kann, welche Schritte zu tun sind. Und die Frauenbewegung ruft auch dazu auf, über den Weltfrauenkonföderalismus zu diskutieren. Also ich glaube, wir müssen das wirklich mehr gemeinsam denken. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass jeder sich auf Rojava bezieht in solchen Kämpfen, die auch wirklich die kapitalistische Moderne zurückdrängen. Und da sehe ich gerade die Klimagerechtigkeitsbewegung als sehr wichtig.
Kannst du da vielleicht noch einmal das konkret runterbrechen, Anja, so praktisch, was es dann bedeutet, da von Rojava zu lernen, weil ja ein Stück weit könnte man ja immer sagen, naja, also auch gerade in der Kapitalismusanalyse, letztendlich schon bei Marx, war ja immer ganz wichtig, dass man den Kontext nicht vergisst und guckt, okay, was ist die Geschichte in dem jeweiligen Kontext von dem ganzen Produktionsprozessen, was ist die ursprüngliche Akkumulation und so weiter, ne? Dass man praktisch nicht so one rule fits all, this is the way to communism, sondern sagt, okay, hier, wir müssen ein bisschen genauer schauen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir lernen von Rojava, was heißt das dann, wenn wir gleichzeitig aber nicht vergessen dürfen, dass wir nicht in Syrien sind, sondern in Deutschland?
Ja, also ich denke, diese Kämpfe sollte man eben man sollte eben nicht nur gegen etwas sein, sondern für etwas sein und sich als Teil dieses gemeinsamen Kampfes begreifen. Also ich sehe immer gerade diese Klimagerechtigkeitsbewegung, die kämpft ganz viel und sehr auch teilweise militant und stark. Und ich bewundere die Menschen auch, die das machen. Das erinnert mich auch an frühere Kämpfe an der Startbahn West oder an Wackersdorf. Aber wo sind die Schritte hin zu einer konkreten Alternative? Und da sehe ich eben auch die Bewegung, zum Beispiel jetzt die Zapatistas, die hierher gekommen sind und gesagt haben, wir müssen gedanklich und praktisch zusammenwachsen und uns aufeinander beziehen. Und das finde ich eben so das Wichtige, also dass wir wirklich auch uns Strukturen aufbauen, die längerfristig wirken und nicht nur an einzelnen Projekten uns abarbeiten, sondern dass wir eben wirklich dieses Gerüst uns aufbauen, Kommunen, Räte, Akademien und so zu einer wirklich gemeinsamen Bewegung werden, die den Kapitalismus und das Patriarchat weiter zurückdrängt.
Aber bedeutet das dann für dich zum Beispiel auch so, man sollte jetzt in die Lokalpolitik gehen oder?
Nein, das bedeutet es für mich nicht, sondern es bedeutet für mich wirklich alternative Strukturen aufzubauen, jenseits von der etablierten Politik. Und sich da drin aber gemeinsam organisieren. Also es gibt zum Beispiel für die Frauenbewegung haben wir hier schon Strukturen so ein bisschen aufgebaut. Also gemeinsam kämpfen oder auch Women Defend Rojava. Das sind Strukturen, die hier auch schon mit dieser Idee sich entwickeln. Da wir haben auch schon sowas wie eine Plattform geschaffen, in der all diese kleinen Bewegungen zusammenkommen können, sei es Rise Up for Rojava, sei es irgendwie Make Rojava Green Again, gemeinsam kämpfen, Women Defend Rojava, und das nennt sich Initiative Demokratischer Konföderalismus. Und momentan ist es ganz viel mit Bildung beschäftigt. Also erstmal halt diese, auch die eigene Geschichte zu analysieren, was können wir daraus lernen, was können wir aus Rojava lernen und so weiter und so fort.
Ich würde es vielleicht ein bisschen, also du hattest ja die Frage nach der Arbeit in der Lokalpolitik. Ich glaube, es kommt vielleicht darauf an, das beides zu kombinieren so ein bisschen, also so eine Art Doppelstrategie zu fahren. Also auf der einen Seite die eigenen Strukturen aufbauen, die eigenen Hausprojekte, die eigenen Urban Gardening Projekte, natürlich in dem politischen Aspekt auch. Aber das kann natürlich auch unterstützt werden aus der Lokalpolitik, wenn du dort Leute hast, die an politischen Entscheidungen sitzen, die an Fördertöpfen und so weiter sitzen. Also ich würde das eher zusammendenken als sozusagen ausschließlich.
Das hört sich jetzt für mich so ein bisschen, also wenn ich das jetzt mal so, glaube ich, für mich so zusammenfassen würde, so ein bisschen an, wie, weil du jetzt auch gerade die Zapatistas nochmal genannt hast, Anja, die ja aber auch schon nochmal in einem anderen System irgendwie leben, dass es im Grunde so ein bisschen darum geht, dass man halt auch in Deutschland in einem ähnlichen Geist sozusagen die alternativen Strukturen aufbaut und sich dabei halt auf eine positive Vision und auf sozusagen eine konkrete Alternative beziehen kann. Also sei das dann Rojava oder seien es dann die Zapatistas sozusagen, aber dass man halt genau auch diese konkreten Alternativen, auf die man irgendwie hinarbeitet, vor Augen hat und sich dann sozusagen auch nicht nur halt Teil von dem persönlichen Urban Gardening Projekt sieht, sondern halt sozusagen auch in den kleinen Kämpfen, die man irgendwie sozusagen führt, als Teil von der größeren sozusagen entstehenden gesellschaftlichen Ordnung begreift.
Also ja, aber ich denke auch, wir müssen ganz konkret für den Erhalt von Rojava kämpfen. Also Rojava ist sehr bedroht und nicht zuletzt auch durch die krasse Unterstützung der Bundesregierung für die faschistische türkische Politik. Also Rojava und auch die Zapatistas, das sehe ich als einen ganz konkreten Bezugspunkt auch. Und wir müssen auch dafür kämpfen, dass diese Alternativen überleben. Also weil wenn die nicht mehr da sind, haben wir diese Alternative auch nicht mehr ganz konkret. Und in Deutschland kann das zum Beispiel heißen, gegen Bewaffnung zu kämpfen und auch diese neue Bundesregierung unter Druck zu setzen, nicht mehr mit dem Erdogan-Regime zusammenzuarbeiten, keine Waffen mehr zu liefern und so weiter. Also das gehört für mich auch unbedingt zusammen, also diese Kämpfe. Deswegen sage ich nicht selber in der Lokalpolitik unbedingt sich jetzt da engagieren, aber schon auf diese Leute auch Druck ausüben. Also die treten ja an jetzt neuer Aufbruch und bla bla bla, aber wollen eigentlich denselben Mist weitermachen. Und da muss man wirklich ganz konkret auch versuchen, Druck auszuüben.
Ja, ich glaube, also man kann Rojava schon so in eine Tradition stellen mit Versuchen der gesellschaftlichen Veränderung, der revolutionären gesellschaftlichen Veränderung. Also wenn wir schauen, was ist 1870, 71 mit der Pariser Kommune passiert, was ist 1917 nach der bolschewistischen Revolution passiert, was ist 1936 in Spanien passiert oder was ist 1973 in Chile und mit Allende passiert. Also das bestehende System in all seiner Unterschiedlichkeit war sich immer sehr schnell einig, okay, diese Projekte der Alternative müssen platt gemacht werden, weil dann die Menschen sehen könnten, dass man Gesellschaft auch anders organisieren kann. Also 1917 sind dann die sich früher bekämpfenden imperialistischen Armeen dann auf einmal in Russland eingefallen und haben versucht, die Revolution im Keim zu ersticken. In Chile waren es auch sozusagen ja nicht nur Pinochet, sondern auch mit Unterstützung der CIA, ja. Und in Rojava ist Russland als auch die USA und vor allem natürlich die Türkei und auch Assad sind sich darin einig, okay, Rojava lehnen wir ab, wir wollen dieses Projekt nicht haben. Auch die USA, die ja momentan aus geostrategischen Gründen taktisch mit der Selbstverwaltung zusammenarbeiten, aber an dem politischen Projekt hat die USA, haben die überhaupt kein Interesse, ja, weil das ja auf Emanzipation und Unabhängigkeit setzt, was auch bedeuten würde, dass die USA und auch die Europäische Union dort eigentlich mittelfristig nichts mehr zu suchen haben. Ja. Und ich glaube, insofern ist es wichtig, dass Rojava weiter existiert, auch jetzt vor allem gegen die gerade stattfindenden sehr starken türkischen Kriegsdrohungen wieder.
Mhm. Anja, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass eine Möglichkeit jetzt gerade ist, solidarisch zu sein mit Rojava, ist zum Beispiel halt Druck auszuüben auf auch die neue Ampelregierung, diese Waffenlieferungen halt einzustellen. Und das praktisch jetzt auch, könnte man sagen, so ein Ansatzpunkt ist für eine deutsche Linke, wozu man arbeiten kann, um da halt dann ja was zu erreichen, was eben auch dort einen große Auswirkungen hat. Was ich auch noch ganz interessant fand in der einen Dissens-Podcast-Folge mit Ismail Küpeli, hat Ismail hat noch mal so ein bisschen gesprochen über die grauen Wölfe als so eine faschistische türkische Organisation, die eben halt in Deutschland auch super groß ist und sogar irgendwie die größte rechtsextremistische Organisation in Deutschland zu sein scheint. Und das sind ja Leute, die es auch ganz konkret auf Kurden und Kurdinnen abgesehen haben. Und wo man vielleicht auch sowas, oder wo ich mich gefragt habe, ob solidarisch zu sein mit Kurdistan, mit progressiven Kurdinnen, die ja oft auch aufgrund von politischer Gesinnung, zum Beispiel aus der Türkei, geflohen sind, dann für eine deutsche Linke auch bedeuten könnte, sich da halt gegen diese Boskut-Leute, gegen diese grauen Wölfe zu stellen und warum das so wenig passiert. Habt ihr da eine Analyse oder eine Idee zu?
Also ich glaube, da ist eine Vernetzung wirklich dringend nötig. Du hast ja gesagt, organisierte türkische Faschistinnen sind die größte Gruppe der Rechten hier in Deutschland. Die Bedrohung ist ja auch wirklich real. Es gab immer wieder, gibt immer wieder Feindeslisten. Es wurde 2013 in Paris wurden drei kurdische Genossinnen von einem türkischen MIT-Mitarbeiter und auch Faschisten erschossen. Ich bekomme auch immer wieder Drohungen und wahrscheinlich Anja auch. Und ich glaube einfach, es gibt in der deutschen Linken, das stelle ich immer wieder fest, ein Unwissen über faschistische Strukturen auch innerhalb migrantischer Gruppen. Das ist ja jetzt nicht nur türkische Faschisten, auch unter den Kroatinnen und Kroaten gibt es ja ganz starke faschistische Strömungen. Und ich glaube, es gibt da teilweise auch so eine Art Unfähigkeit zu differenzieren. Also die Türken oder die Kurden oder die Kroaten sind keine homogenen Subjekte, sondern es gibt unterschiedliche politische Ausrichtungen, auch unterschiedliche Klassenlagen. Und demgemäß gibt es auch bei vielen Gruppen auch faschistische Elemente, die man bekämpfen muss. Und ich glaube, die Erkenntnis ist auch in der deutschen Linken ganz wichtig, dass der Kampf gegen den türkischen Faschismus und auch gegen türkische FaschistInnen nicht nur in der Türkei und in Kurdistan stattfindet, sondern eben ganz konkret auch hier, weil es hier auch eine Bedrohung für Freundinnen und Genossinnen darstellt.
Aber also gleichzeitig ist ja so Antirassismus eigentlich so ein sehr dominantes Thema auch in linken Strukturen. Also habe ich jedenfalls den Eindruck, dass das so sehr im Zentrum der Debatte steht, auch so in den ganzen Publikationen, die es so gibt, ist es immer sehr vertreten. Warum schafft es eine deutsche Linke nicht da ein bisschen hellsichtiger zu sein und halt auch zu erkennen, was, also ich meine, Differenzierung ist ja eigentlich auch immer ein Kernanliegen von Antirassismus.
Ja, also ich glaube, man muss dann einfach auch die Genossinnen kennenlernen, die kurdischen Genossinnen. Man muss in die Vereine gehen, also von selber wird man das nicht mitbekommen, unbedingt irgendwie, wie das Läden faschistisch sind, dass Organisationen, wo die sich treffen und so weiter. Also da haben Leute in den kurdischen Vereinen die direkten Erfahrungen. Und das ist eben auch meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben hier nun mal das Privileg, dass hier Zehntausende organisierter Kurdinnen und Kurden in Deutschland lebt. Das ist in Spanien, in Italien, in Frankreich und so weiter. Frankreich vielleicht noch eher, aber Portugal oder so, da gibt es ganz wenig Kurdinnen organisierte. Und wir haben hier einfach die Möglichkeit, direkt im Land mit so einer starken revolutionären Bewegung auch zusammenzuarbeiten und die kennenzulernen, uns auszutauschen. Und das wird meiner Meinung nach viel zu wenig genutzt. Also man liest alle möglichen Bücher über Rassismus und dies und das. Es bleibt total theoretisch, aber einfach mal in die Vereine zu gehen, sich mit Menschen anzufreunden, sich auszutauschen, gemeinsam auf Demonstrationen zu gehen, Essen zu kochen, was weiß ich irgendwie. Also das findet viel zu wenig statt. Also viele Deutsche bleiben immer so unter sich irgendwie, auch gerade in den Antifa-Strukturen. Und das ist eine vertane Chance. Man kann so viel lernen, also im gegenseitigen Austausch.
Ja, nee, ich glaube, also genauso wie ich hier in Deutschland gegen antimuslimischen Rassismus auf die Straße gehe, ist es aber auch Teil des antirassistischen Kampfes, zum Beispiel gegen antikurdischen Rassismus, sich zu engagieren. Und der ist in der Türkei wirklich ganz massiv verbreitet. Ich kenne es aus meiner eigenen Familie teilweise und ist eben auch in Teilen der türkischen Community verbreitet. Und deshalb ist es ein Teil des antirassistischen Kampfes, auch dagegen vorzugehen, genau, mit Diskussionen, mit Demonstrationen und so weiter. Also ich glaube, das ist einfach ein Teil davon. Muss aber eben noch Common Knowledge werden, auch innerhalb der deutschen Linken, ja.
Das ist jetzt immer noch eigentlich die perfekte Überleitung zur letzten Frage, nämlich fragen wir im Was tun Podcast am Ende auch mal Was tun. Und genau, ihr habt schon jetzt ja viele Sachen angerissen. Was würdet ihr sagen oder was möchtet ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, damit Rojan war nicht möglicherweise nicht sozusagen einem anderen Regime zum Opfer fällt, aber auch damit sozusagen die linken Utopien hier weiter auch in Deutschland entstehen können, was tun?
Anja, fang du an.
Okay, also ich rufe ganz konkret alle Flinters, also alle Frauen, Lesben, Inter- und Transpersonen auf, sich in der Organisation gemeinsam kämpfen zu organisieren oder auch in Women Defend Rojava's Komitees. oder in den Frauenräten oder Jugendräten der kurdischen Bewegung. Ich rufe alle auf, in die kurdischen Vereine zu gehen, dort Freundschaften mit den Menschen aus Kurdistan zu schließen. Und ich rufe auch dazu auf, sehr vorurteilsfrei und intensiv sich mit den Ideen von Abdullah Öcalan auseinanderzusetzen und der kurdischen Frauenbefreiungsbewegung und diese wichtige Alternative zum kapitalistischen Patriarchat, nämlich Rojava, auch bekannt zu machen. Und da danke ich euch auch sehr für die Einladung. Und ja, ich rufe dazu auf, für das Fortbestehen von Nord- und Ostsyrien zu kämpfen. Und ja, damit diese neue Regierung auch hier vielleicht ein bisschen weniger das Erdogan-Regime oder gar nicht mehr das Erdogan-Regime unterstützt, und sondern die demokratische Autonomie anerkennt, dafür müssen wir kämpfen. Also, weil ich denke, wenn wir diese wichtige Alternative Rojava verlieren, dann verlieren wir alle.
Ja, liebe Inken, liebe Valentin, als ihr mir diese Frage geschickt habt und ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, okay, bereite ich da jetzt irgendwie was groß Philosophisches vor? Ich meine, angesichts des Fortschrittsnarrativs, des vermeintlichen der Ampelkoalition, gibt es eigentlich so krass viel zu tun, um dieses Narrativ zu dekonstruieren. Ich habe mich aber jetzt entschieden, eigentlich was ganz Praktisches zu sagen, auch in Bezug auf das Kurdistan-Thema heute, um das auch zu einem Abschluss zu bringen, weil ich finde es wichtig, sich die Situation vor Ort auch anzuschauen und zu erleben, in all ihrer Widersprüchlichkeit ja auch zu erleben. Man kann zum Beispiel in Rojava als Linker lernen, wie es ist, unter der normalen Bevölkerung zu arbeiten. Ich glaube, das ist auch ein Problem der Linken hier in Deutschland, dass viele Debatten völlig losgelöst sind von den Bedürfnissen und Bewusstseinsständen der real existierenden Menschen hier. Und das kann man eben in Rojava lernen, wie es ist, zu debattieren, in der Praxis zu arbeiten und dann auch Dinge, die man beschlossen hat, umzusetzen, weil es dort sehr große Freiräume für revolutionäre Politik gibt. Dieses Umsetzen ist etwas, was in Rojava einfacher momentan noch möglicher ist als in Deutschland. Und ich will einen ganz konkreten Hinweis machen. Es gibt jetzt einen Aufruf von internationalen Arbeitsbrigaden, die dazu aufrufen, vom 13. März bis 6. April 2022 nach Rojava zu gehen und dort mitzuarbeiten. Die Webseite ist rojavavolunteers.com. Können wir auch in die Shownotes schreiben. Und es geht dabei nicht ums zur Waffe greifen. Das ist manchmal sogar einfacher als politische Arbeit zu machen, sondern es geht die viel wichtigeren und schwierigeren Kämpfe zu führen, und zwar in den Mühen der Ebene. Also vor Ort, in den Dörfern, in den Stadtteilen. Und da kann man, glaube ich, sehr viel dann auch für die politische Arbeit hier mitnehmen. Weil wenn man dorthin geht, dann flieht man ja nicht unbedingt von den verkrusteten Strukturen der Linken, sondern man geht dorthin, um zu lernen und dann wieder zurückzukommen. Das wollte übrigens auch Andrea Wolf, die dann 1998 im Oktober von der türkischen Armee ermordet worden ist. Aber ihr Plan war es ja auch, zurückzukommen und ihren Erfahrungsschatz mit den Leuten, die hier sind, zu teilen und sich dann gemeinsam zu organisieren. Und ich glaube, wenn es jetzt schon so eine Möglichkeit gibt, dorthin zu fahren und es den Aufruf von dort gibt, zu kommen, dann kann man das ja auch nutzen.
Cool. Ja. Ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es total dicht und super spannend, von euch beiden zu hören.
Und auf jeden Fall auch wahrscheinlich so viele weiterführende Quellen
wie noch nie, glaube ich.
In einer Podcast-Folge von uns. Es kommt alles in die Shownotes. Ihr könnt euch also ganz intensiv noch beschäftigen mit dem, was hier zum Teil nur angeteasert wurde im Podcast. Und lieber Kerem und lieber Anja, das war super interessant für mich, mega lehrreich. Ich nehme viel mit und danke, dass ihr ganz dabei vielen wart.
Dank. Ja, danke für die Einladung.
Bis bald.
Bis dann.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, da sind wir wieder. Wie immer, nach jeder Folge kommen wir jetzt noch mal kurz zusammen, setzen uns ums Feuer und sammeln die losen Enden ein Okay, why?
Warum Feuer?
Warum Feuer? Ich dachte, das wäre vielleicht so eine leicht winterliche Metapher, die man bringen könnte. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, die losen Enden sollen jetzt noch eingesammelt werden. Und ich fand's mal wieder eine spannende Folge. Und was ich vor allem irgendwie krass fand, war, es war jetzt so das erste Mal ein Thema, wo wir über was sprechen, was gar nicht in Deutschland in erster Linie stattfindet. Also so das erste Mal so ein bisschen internationalistische Folge. Und trotzdem haben wir gefühlt das letzte Drittel eigentlich super konkret über Deutschland und darüber, was man jetzt hier machen und tun kann, gesprochen. Hat mich irgendwie total überrascht und fand ich mega...
Fand ich auch sehr cool.
Cool, ja.
Ja, ja, sehr, sehr konkret halt einfach.
Ja.
Ja, total. Aber wir können ja nochmal auch ein bisschen an den Anfang zurückgehen vom Gespräch. Und was ich natürlich total toll fand oder auch sehr spannend, ist, dass ja Anja erzählt hat, dass das so ein richtiges Organisationsprinzip ist, dass praktisch Frauen die Bewegung leiten.
Ja.
Und dass sie das am Anfang schon auch gegen Männer erkämpfen mussten, aber dass das im Grunde sozusagen auch darin so viel transformatives Potenzial liegt. Also dass es dann halt auch nicht nur ist, wir haben da eben kurz drüber gesprochen, Frauen müssen die Hälfte der Plätze besetzen und dann ist alles gut oder dann ist man fertig, sondern dass man auch davon ausgeht, dass wenn eine Bewegung von Frauen geleitet wird, dass das auch inhaltlich oder dass das sozusagen auch darin, wie die Bewegung funktioniert, viel verändert. Und das finde ich einen total interessanten Punkt und sozusagen finde ich, nimmt diese Verquickung, die Anja ja ganz oft angesprochen hat, von Kapitalismus und Patriarchat halt ganz konkret auf und versucht die sozusagen ja in einem ganz konkreten ganz konkreter Handlung sozusagen zu umzudrehen und zu verändern. Und das fand ich total interessant umgesetzt.
Mhm. Wobei das ja praktisch auch bedeutet, dass man wirklich aktiv daran arbeitet, so das internalisierte Patriarchat oder dieses Konglomerat aus Kapitalismus und Patriarchat so zu überwinden. Also auch für alle Beteiligten, ne? Dieses einerseits irgendwie mehr ins kollektive Denken gehen, andererseits aber auch durch dieses Kritik und Selbstkritik halt internalisierte Prinzipien, egal ob man jetzt ein Mann ist oder eine Frau ist, zurückzudrängen und sich da ja irgendwie weiterzuentwickeln. Das fand ich auch cool. Also das als ganz klarer Teil von einem feministischen Kampf.
Ja.
Fand ich interessant. Voll.
Ja, und ich fand, es ist ein sehr kritischer Umgang mit Macht und in Anführungsstrichen wichtigen Positionen. Also es ging ja dann auch viel darum, als wir über die Organisationsstruktur gesprochen haben, wer ist eigentlich wann und wie lange verantwortlich für Dinge. Und da hat auch so herausgehobene Stellungen. Und da hatte ich den Eindruck, dass es da halt so einen krass bewussten Umgang mit gibt. Und ich finde, das habe ich auch ein bisschen gesagt im Gespräch, so wenn man sich das so anhört, ist es fast so zu schön, um wahr zu sein.
Ja. Ja. Ja, ich meine, natürlich gibt es, das hat ja auch Kerem immer wieder angesprochen, natürlich gibt es auch Widersprüche, die irgendwie aus der Praxis heraus erwachsen, wo man dann irgendwie auch mit umgehen muss und so. Und sicher ist da nicht alles rosig. Und er hat ja auch gesagt, das fand ich auch irgendwie sehr cool, man darf es nicht romantisieren, so ja. Das, was da passiert. Das ist natürlich trotzdem auch ein Land im Ausnahmezustand, ein kriegsgeschütteltes und krisengeschütteltes Land, immer wieder angegriffen und so.
Ja, also. Total. Und ich fand aber irgendwie, finde ich, also umso bewundernswerter, ja. Zum Beispiel halt so Prinzipien wie jetzt das Rotationsprinzip durchzuhalten. Ja. Also ich finde, bin davon sowieso sehr überzeugt und habe das ja auch in meiner eigenen Praxis. Jetzt zum Beispiel bei Ende Gelände war mir das auch total wichtig, dass so klar ist, nach einem Jahr gibt man auch so Positionen wie Sprecherin zu sein wieder ab.
Ja.
Damit andere die Chance bekommen, aber halt auch damit Macht, Positionen, die man einfach ja in exponierten Stellungen anders hat und auch andere Zugänge sowohl zu Informationen als auch zu Entscheidungsmöglichkeiten, damit sich da einfach Strukturen und Beziehungen und so weiter und so fort nicht verfestigen und auch persönliche Abhängigkeitsstrukturen möglicherweise davon. Und ja, das finde ich irgendwie sehr cool, dass das da so gelebt wird und
ja.
Beeindruckend auch, dass das so konsequent durchgehalten und umgesetzt wird.
Ja, voll. Ich fand auch diese ganze letztendlich dieser ganze Teil über so Organisierungsfragen und so war einfach sehr interessant und aufschlussreich und auch so, dass man da irgendwie viel mitnehmen kann und auch so dieses ganze Gespräch, was wir dann dazu auch hatten, wie sich dann informelle Hierarchien rausbilden können und wie man damit umgeht, da sind, glaube ich, Sachen, wo irgendwie fast jede Person, die schon mal in einem Plenum war, da auch Sachen wiedererkennt,
ja.
Wo man jetzt denkt, okay, da kann man vielleicht was draus mitnehmen für die eigene Praxis hier auch.
Ja.
Und das war ja dann am Ende auch Kerems Appell, zu sagen, guckt euch an, um hier auch Sachen in die eigenen Strukturen mit zu übernehmen. Das fand ich auch wirklich eine interessante. Und nochmal ein weiterer Punkt, ich fand es auch sehr interessant, was Anja gesagt hat, zu so letztendlich jedes besetzte Haus, mhm. jedes autonome Projekt, was hier stattfindet, ist irgendwie auch steht in dieser Tradition und
in dem gemeinsamen Kampf.
Ist gelebte Solidarität halt in diesem Kampf.
Ja, total.
Wo auch nochmal diese enge Verbindung halt dann einfach deutlich wird von was es dann bedeutet, Gegenmacht aufzubauen, was es bedeutet, sich zu solidarisieren. Mhm. Und so.
Ja, und sie halt aber auch ja beide total klar darin waren, einerseits, das ist ja schon fast auch ein bisschen schwammig, würde ich sagen, so alles, was sozusagen links und progressiv und alternativ und ökologisch und feministisch ist, gehört da irgendwie dazu, aber sie dann ja wiederum auch sehr konkret gesagt haben, aber es geht auch darum, die ganz konkreten Utopieprojekte zu erhalten und da, wo die angegriffen werden, zu verteidigen. Ja, und das fand ich einfach sehr, so wieder sehr besondere Mischung, finde ich, auf eine Art und Weise davon, weil wir ja schon aber auch viel darüber geredet haben im Podcast, dass man es halt auch nicht schafft, sich an allen Stellen immer selber zu engagieren. Also es ist halt, glaube ich, auch, und da muss ich auch sagen, das finde ich schon auch ganz schön krass, was sie so erzählen aus Kurdistan, da in drei Reden zu sein und dann, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, drei Abende in der Woche verbringt man praktisch nur in der Selbstorganisation. Das kann ich mir jetzt persönlich auch nicht so gut vorstellen. Aber
ja, es ist halt, wenn praktisch das gesamte Leben auch anders verfasst ist, dann ist es vielleicht auch einfach nochmal was anderes, habe ich mir dann auch gedacht. Also es ist ja so, na klar, in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo alle irgendwie in ihrem 9-to-5 drin hängen und dann alle in auch so kleinen WGs oder so organisiert sind, wo man dann auch ganz viel von dem anderen Kram alles machen muss und so. Das ist ja auch irgendwie eine sehr dezidierte, bestimmte Lebensweise, die für bestimmte andere Sachen wie Gemeinwesen, Gemeinschaftsarbeit und so weiter einfach systematisch nicht so viel Platz lässt.
Ja,
ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch was anderes ist dann, wenn man da in einer Gesellschaftsform lebt.
Ja, genau. Und dass dann, wenn es halt aber auch wirklich da was zu entscheiden gibt, das finde ich daran auch total zentral, dass halt ja ganz, ganz viele Kompetenzen auf die Kommunen und sozusagen auf diese lokalen Räte übergehen. Und das heißt, wenn man sich da engagiert, dann ist es halt wirklich auch nicht nur 5 Stunden Plenum, wo alle vor allem reden und wenig passiert, sondern dann gibt's ja wirklich viele ganz konkrete Sachen zu entscheiden, die dann auch eine total klare Folge haben.
Mhm.
Und ich glaube, das ändert auch nochmal total viel daran, wie sehr das eine Priorität ist, sich da vielleicht einzubringen.
Mhm. Ja, voll. Ich fand es auch lustig, dieses Beispiel mit dem Spielplatz, was Anja dann gebracht hat, weil das hat einfach dann so nochmal auch super pragmatisch klar gemacht, so um welche Fragen es dann am Ende auch geht. Ne?
Ja. Und, aber das sind dann ja voll die zentralen Fragen.
Absolut, absolut.
Ja.
Nur man stellt sich manchmal irgendwie alles krasser oder also natürlich braucht man auch in der anderen neuen Gesellschaft Spielplätze so.
Ja, klar.
Aber es ist nicht das Erste, woran man vielleicht denkt.
Ja, das stimmt.
Genau, und ein weiterer Punkt, den ich sehr spannend fand und super wichtig tatsächlich, ist diese Frage von, wie solidarisiert man sich hier vor Ort mit Kurdinnen? Wie schafft man auch Beziehungen zwischen oft sehr weiß dominierten Gruppen und diesen ganzen kurdischen Strukturen, die es hier in Deutschland halt auch gibt?
Ja.
Und aber auch praktisch einfach erstmal überhaupt nicht nur eine Sensibilität, sondern halt tatsächlich so ein Wissen darüber auszubilden, wie es zum Beispiel auch in der türkischen Community super große und starke faschistische Gruppierungen gibt, die Jagd auf Kurdinnen machen.
Ja.
Und dass man praktisch nicht als eine antirassistische Linke davor die Augen verschließen darf, dass es praktisch natürlich auch migrantisierte Menschen gibt,
ja,
die rechtsextrem sind.
Ja. Ja, und die halt genau diese linken freiheitlichen Utopien halt total bedrohen.
Genau, eben weil ja, ja, viele Kurdinnen, die nach Deutschland geflohen, ja, sind, eben auch aus politischen Gründen hier,
ja,
hierher gekommen sind. So.
Ja, auf jeden Fall. Da möchten wir euch wirklich auch nochmal sehr die schon bereits genannte Podcast-Folge ans Herz legen, die wir hier unten auch verlinken.
Ja. Gut, aber ich vielleicht...
War es das auch einfach?
War es das?
Für dieses Jahr?
Wir wünschen euch eine geruhsame und in Teilen vielleicht auch besinnliche oder fröhliche, auf jeden Fall gute Zeit und freuen uns, wenn ihr mal wieder einschaltet. Macht's gut.
Wenn es heißt, was tun. Tschüss.
Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.